War da was?
Gespräche zum Jahresende.
Hallo, herzlich willkommen bei der vierten Folge unserer Jahresrückblickserie War da was? In den vergangenen Tagen hat meine Kollegin Anna Wallner mit ihren Gästen bereits auf einige Themen des Jahres zurückgeblickt. Die vielen Insolvenzen in der Wirtschaft oder den Einfluss von Podcasts auf Wahlergebnisse. Diese Folgen können Sie nicht nur überall dort, wo es Podcasts gibt, hören, sondern auf YouTube auch als Videopodcast anschauen. Mein Name ist Christine Meierhofer und ich möchte heute gemeinsam mit Katharina Rogenhofer vom Kontext-Institut auf das Klimajahr 2024 zurückblicken. Mit ihr habe ich nicht nur über Extremwetterereignisse, Wahlergebnisse und klimapolitische Rückschläge des vergangenen Jahres gesprochen, sondern natürlich auch einen Blick in die Zukunft geworfen und die klimapolitischen Aufgaben der nächsten Bundesregierung besprochen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Jahresrückblicksreihe »War da was?« Heute bei mir zu Gast ist Katharina Rogenhofer, Vorständin des noch jungen Kontext-Instituts, das Analysen und Lösungsvorschläge rund ums Thema Klimapolitik bietet. Hallo.
Freut mich sehr, da zu sein.
Katharina, bevor wir in die weite Welt blicken, vielleicht einmal ein noch persönlicher Jahresrückblick. Im Jänner ist Kontext angetreten, um die Klimadebatte lösungsorientierter zu führen, um diese oft herbeibeschworene Polarisierung und Spaltung bei diesem Thema ein bisschen herauszunehmen. Jetzt gibt es euch schon fast ein Jahr. Ist es gelungen oder war der Vorsatz zu groß?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der Vorsatz ist ein sehr großer und wir haben sicher die Klimadebatte nicht entpolarisiert vollständig. Allerdings ist es, glaube ich, klar geworden in diesem Jahr, dass das wichtiger denn je ist, weil das Klimathema so wie der Ukraine-Krieg, aber auch Corona, das sind die drei großen Themen, um die es viel Desinformation und Missinformation gibt. Und gerade beim Klimathema in einem Wahlkampfjahr wie dem letzten hat man gemerkt, dass das auch zu populistischen Debatten führt, eben zu Desinformation. Und ich glaube, da ist unsere Rolle auf jeden Fall sehr wichtig. Wir haben sehr viele Sachen geschafft rund um den Green Deal, rund um die EU-Wahl, haben wir Einordnung geboten. Aber jetzt auch eben in den Regierungsverhandlungen mit dem Budgetloch haben wir Möglichkeiten gezeigt, wie man dieses Budgetloch in einer Win-Win-Situation stopfen kann, eben klimaschädigende Subventionen abbauen, dadurch CO2-Emissionen verringern und im besten Fall eben neues Budget generieren, das dann für die Konsolidierung des Haushalts verwendet werden kann. Und gleichzeitig haben wir uns auch die Klimadebatte auf einer Metaebene angeschaut. Also was ist konstruktiv, wie kommen wir voran in der Klimadebatte, aber auch sogenannte Verschleppungstaktiken aufgedeckt, weil neben der Klimakrisenleugnung, die in Österreich oder auch Europa nicht ganz so weit verbreitet ist, sind sehr viele Argumente da, die gegen die Klimaschutzmaßnahmen vorgebracht werden, wie Österreich ist eh so klein, China muss einmal zuerst oder Klimaschutz kostet so viel, da wandert die Wirtschaft ab. Alles ganz legitime Aussagen jetzt im ersten Schritt, aber sehr viel davon wird vor allem dazu verwendet, dass wir bestimmte Klimamaßnahmen nicht setzen.
Die Klimadebatte auf Metaebene betrachtet, hast du schon gesagt. Jetzt war 2024 natürlich ein Klimajahr, weil jedes Jahr Klimajahr ist. Die ganz großen Schlagzeilen des Jahres, die waren vielleicht aber andere. Kriege, Wahlen, Rezession. Übers Klima, so ist manchmal die Wahrnehmung, kann man sich da nicht auch noch Sorgen machen. Deswegen die Frage, was ist im vergangenen Jahr passiert, das dir so richtig Lust gemacht hat oder vielleicht auch anderen richtig Lust machen soll, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Wo ist richtig was weitergegangen? Wo hat sich was bewegt?
Oh, das ist eine sehr schöne und gute Frage, weil ich glaube, wir kommen zu den ganzen Rückschritten nämlich ja, auch noch. Also gut, dass wir positiv ins neue Jahr starten. Was ich immer wieder merke, ist, dass das Klimathema zwar spannenderweise wenig im öffentlichen Diskurs besprochen wurde, aber immer mehr in den Institutionen ankommt. Also egal, ob ich mit der Arbeiterkammer rede, mit Gewerkschaften, aber auch mit ganz vielen Institutionen, Unternehmen aus der Wirtschaft, das Thema ist jetzt mittlerweile integriert. Viele haben Klimaverantwortliche bei ihnen in den Institutionen. Viele haben da auch schon Pläne gemacht, wie sie klimaneutral werden. Also ich habe das Gefühl, das ist manchmal so wie ein brodelnder Kochtopf, wenn man den auf die Herdplatte stellt, dann bilden sich unten so kleine Bläschen, bevor es zum Sprudeln anfängt. Und so merke ich das im Klimadiskurs. Also es brodelt noch nicht oben an der Oberfläche, aber ich glaube, es bilden sich schon wirklich tolle Netzwerke, auch lokale Initiativen heraus, die wirklich etwas voranbringen können. Und ich finde jetzt gerade um die Klimakonferenz, über die wir vielleicht noch reden werden, die jetzt nicht so gut ausgegangen ist herum, gab es aber auch einige Ankündigungen, wo Leadership übernommen wurde. Keir Starmer, der Premierminister von Großbritannien, hat zum Beispiel gesagt, er will dort vorangehen, er will die Treibhausgasemissionen von Großbritannien um 81% bis 2035 verringern, hat damit die Klimaziele raufgesetzt, aber auch gleichzeitig gesagt, er sieht das als große Chance und als große Option, weil jetzt wird die Frage sich entscheiden, wer weltpolitisch Spitzenreiter bei Zukunftstechnologien, aber auch neuen Jobs wird, also Green Jobs etc. Also da finde ich, ist sehr, sehr viel Kraft drinnen an sich in diesem Gedanken, hey, wie sieht denn Europa der Zukunft aus? Im Jänner wird ja auch, oder ungefähr im Jänner wird der Clean Industrial Deal der EU präsentiert. Und ich glaube, wenn wir mit diesem Geist reingehen, mit dem, was wir gewinnen können, welche Chancen wir haben und eben auch mit dem Wissen, dass so viele Menschen on the ground schon dran arbeiten, das macht mir Lust, weiterzumachen.
Danke für das sehr positive Stimmungsbild. Wenn wir jetzt aufs vergangene Jahr zurückblicken, dann fallen uns vielleicht Ereignisse ein, die nicht ganz so positiv sind. Also es hat auch heuer wieder viele Extremwetterereignisse gegeben. 2024 wird ziemlich sicher auch heuer wieder das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen werden. Bei uns in Österreich ist da natürlich vor allem das Hochwasser im September in Erinnerung geblieben. Jetzt mit etwas Distanz schon, ist schon ein paar Wochen, Monate her. Wie hast du dieses Ereignis beobachtet, die Debatte rundherum? Was ist jetzt davon hängen geblieben?
Also eingangs hast du schon erwähnt, das wird wahrscheinlich auch das erste Jahr sein, wo wir die 1,5-Grad-Grenze überschreiten. Das ist ja sehr, ja, sehr einmalig in der Geschichte, und eben das Pariser Klimaabkommen sagt ja eigentlich, wir wollen uns auf 1,5 Grad ungefähr einpendeln oder besser, also ja, auf 2 Grad, aber eben besser 1,5 Grad. Und diese Extremwetterereignisse, die wir gesehen haben, gerade das in Österreich, zeigt eben, dass diese Temperaturen, die wir jetzt immer wieder erreichen werden, zu ganz großen Dynamiken im Wettersystem führt. Das sind eben Überflutungskatastrophen, das sind Extremwetterereignisse, Dürren, Murenabgänge, aber eben auch die Hurricane-Saison zum Beispiel in den USA. Und in Europa und Österreich auch, habe ich spannend gefunden, weil das war ja das dritte Jahrhunderthochwasser in den letzten 22 Jahren. Und wie das Wort Jahrhunderthochwasser schon sagt, das sollte eigentlich ungefähr statistisch einmal alle 100 Jahre vorkommen. Jetzt haben wir 3 in den letzten 22 Jahren gehabt, mit großen Schäden für Wirtschaft, aber auch für private Haushalte. Und die große Frage, die sich daraus, finde ich, stellt, ist, wie schaffen wir eine Politik, wo wir nicht in eine Welt kommen, wo wir jedes Jahr unsere Keller auspumpen müssen, wo wir jedes Jahr solche extremen Ereignisse haben. Und die Debatte rundherum fand ich deswegen spannend, weil einerseits war es ein Potenzial, darüber zu reden, wie viel Boden wir versiegeln in Österreich. Also die Bodenversiegelung in Österreich ist ja enorm und viel, viel zu hoch, lang weit weg von dem 2,5-Hektar-Ziel, das eigentlich in der österreichischen Bodenstrategie steht. Ich wäre sowieso für ein Netto-Null-Ziel, also man darf nur so viel versiegeln, wie man wieder entsiegelt auf einer anderen Stelle. Und die Renaturierung ist wieder aufgekommen, weil das war ja auch etwas, wo Österreich letztes Jahr das Zünglein an der Waage war. Leonore Gewessler hat auf EU-Ebene zugestimmt im Renaturierungsgesetz. Da kann man immer wieder drüber streiten, dass wir ein kleines Land sind, aber da hat man gesehen, dass unsere Stimme durchaus was ausmacht. Und ich finde, diese Extremwetterereignisse zeigen vor allem eben diese Wichtigkeit dieser Maßnahmen, also Flüssen wieder Raum zu geben, im besten Fall sich vor Siedlungsgebieten auszubreiten, zu renaturieren, Versickerungsflächen in Städten zu schaffen, um eben zum Beispiel Kanalsysteme nicht zu überlasten. Allerdings auf der anderen Seite wurde großteils im ersten Schritt über Katastrophenschutz geredet, was ja auch richtig und wichtig ist, und über die Summen, die der Staat zur Verfügung stellen wird und will. Und das sind wirklich mehrere dreistellige Millionenbeträge, die der Staat abfedert. Und da finde ich ein bisschen kurzsichtig, dass danach nicht darüber geredet wurde, wie wir langfristig eben Anpassungsmaßnahmen, Renaturierungsmaßnahmen setzen können, die die EU jetzt übrigens auch fördern will über das Renaturierungsgesetz. Da war die Debatte sehr kurzsichtig.
Obwohl du sagst jetzt, kurzfristig war die Debatte da. Es wurde ja kurz darauf dann gewählt in Österreich und das Hochwasser hat da, man ist sich nicht ganz sicher, aber viele sagen überraschend wenig Wahlmotiv, ist wenig Wahlmotiv gewesen. Ganz überhaupt, die Klimakrise hat im Wahlkampf weniger Rolle gespielt als bei vorhergehenden Wahlen. Hat dich das überrascht?
Überrascht würde ich nicht sagen, weil das haben wir schon über das ganze Jahr gesehen, dass andere Krisen eben die Teuerung vor allem eigentlich, Wirtschaftskrise, aber auch Sicherheit und Stabilität, das sind die Themen, die die Menschen am meisten beschäftigt haben. Was mich eher dann zum Nachdenken bringt, ist, wie wir die Klimathemen, das sind ja nicht nur Ökothemen, das sind ja nicht nur Themen von der Senkung unserer CO2-Emissionen, wie wir das besser in Verbindung bringen können mit diesen anderen wichtigen Bedürfnissen, weil ganz viel der Krisen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, haben mit Umweltthematiken zu tun. Wenn wir bei Corona anfangen, solche Zoonosen werden immer wahrscheinlicher, also Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übergehen, wenn wir in ihre Lebensräume vordringen. Aber auch die Teuerung, die wir jetzt sehen, ist großteils getrieben durch den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine und unsere massive Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen von solchen Ländern, weil wir vor Ort keine fossilen Brennstoffe haben, sind wir abhängig von Russland, Kasachstan, Irak etc. Das sind jetzt nicht per se Länder, denen man große Sicherheitsstandards zuschreibt, aber auch menschenrechtliche Situationen. Und da machen wir uns massiv erpressbar und abhängig. Das heißt, viele dieser Dinge, aber eben auch das Hochwasser, die haben inhärent mit dem Klima zu tun. Nur viele Menschen nehmen das nicht so wahr. Das heißt nicht, dass die Menschen jetzt dumm sind. Ich glaube, wir haben da noch nicht geschafft, diese Brücke zu schlagen und dass Sicherheitsthemen eben inhärent damit zu tun haben, ob wir erneuerbare Energien ausbauen und uns unabhängig machen von fossilen Brennstoffen, da diese Freiheitsenergien nach Österreich holen und eben vor Ort unseren Strom produzieren, aber eben auch Anpassungsmaßnahmen treffen, damit unsere Siedlungen nicht betroffen sind. Also überrascht hat es mich nicht, dass es wenig um Klimathemen geht. Spannenderweise, wir haben auch eine Umfrage gemacht vom Kontextinstitut, wo wir Wählerinnen und Wähler aller Parteien nach bestimmten Maßnahmen im Klimaschutz abgefragt haben. Und da war sehr überraschend, dass eine Mehrheit der Wählerinnen und Wähler aller Parteien, inklusive FPÖ, die ja am meisten eigentlich das Klimathema leugnet oder auch kritisch sieht, eine Mehrheit der Wählerinnen und Wähler, die sind für ganz viele Klimaschutzmaßnahmen. Also dass nur das Thema nicht mehr oben auf der Agenda ist, zeigt eigentlich noch nicht, dass das heißt, die Menschen sind nicht mehr interessiert daran. Die Frage ist, wie man das wieder zu etwas Aktiverem machen kann und wo Menschen, aber auch Institutionen, Unternehmen mehr einfordern, dass in der Politik auch wirklich was passiert.
Woran liegt denn das, dass diese, wie du das gerade sehr ausführlich beschrieben hast, dass Klima oder Umwelt in so vielen anderen Themenbereichen eigentlich mit hereinspielt, dass das nicht so evident ist?
Mich an der Nase nehmend, glaube ich, fange ich gleich an bei unserer Kommunikation darüber. Also KlimawissenschaftlerInnen, aber auch Institutionen sind nicht so gut darin, immer die Sachen, die wir so erzählen den ganzen Tag, auf die Bedürfnisse der Menschen zurückzuführen. Also da richtige Erzählungen zu finden, wo wir nicht nur sagen, eben heuer ist das erste Jahr, wo wir die 1,5-Grad-Grenze überschreiten. Das ist vielleicht vielen egal oder man kann damit nicht viel anfangen, sondern das wirklich runterzubrechen auf Geschichten. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, schon auch eine Medienaufgabe, weil wir früher sehr viel Berichterstattung gerade über die Klimabewegung gemacht haben oder wo darüber berichtet wurde und wo jetzt viel mehr, glaube ich, dieser klassische Medienbetrieb integriert werden muss in diese Fragestellungen. Also in Wirtschaftsressorts muss es viel mehr darum gehen, was bringen uns Innovationen oder innovative Technologien, wie viel hängt unsere strukturelle Schwierigkeit jetzt gerade auch zum Beispiel in der Automobilzulieferindustrie eigentlich daran, dass wir von, dass China jetzt auf Elektromotoren setzt und deswegen im deutschen Automobilmarkt einen Zusammenbruch der Abnehmerzahlen gibt etc. Also in Wirtschaftsressorts, in Politikressorts, da immer das Klima als Querschnittsmaterie mitzudenken, das ist, glaube ich, eine sehr große Aufgabe.
Der scheitere ich auch oft selber, um mich an der Nase zu nehmen. Du hast es schon angesprochen, du hast eine Umfrage erwähnt, die ihr gemacht habt. Es gibt noch viele weitere, die in die Richtung gehen und die nahelegen, dass bei manchen Dingen, nicht bei allen, oft die Bevölkerung sehr viel weiter ist als das, was in der Politik passiert. Bodenversiegelung ist auch schon gefallen, wäre zum Beispiel so ein Thema. Da lassen die Umfragen eigentlich keinen Zweifel zu, dass sich wirklich die Mehrheit einfach effektive Politik wünscht. Und wenn wir uns dann die politische Realität anschauen, sind wir da sehr weit weg von effektiver Politik. Wenn wir den Spieß umdrehen, wird bei manchen Maßnahmen sehr wohl die öffentliche Meinung ins Feld geführt als Argument dafür, dass Dinge nicht umgesetzt werden. Tempo 100 ist das beste Beispiel. Das kostet fast nichts, das wäre sehr effektiv. Das steht nicht zur Debatte, weil es nicht gewollt ist von der Bevölkerung. Warum passiert das dann eben nicht da, wo es eigentlich schon von der Bevölkerung gewollt wird? Ist das einfach in der Umsetzung dann immer schwieriger, als dahergesagt wird, oder hört man da nicht hin?
Ja, ich glaube, das ist eben dieses diese Ausreden, die ich ganz vorher angesprochen habe, da wird ganz viel Rosinen gepickt. Also manchmal wird die Bevölkerung herangezogen, um dann zu sagen, das geht nicht. Oder manchmal wird gesagt, naja, da muss zuerst China oder das ist EU-Ebene, da muss irgendwie mehr vorangehen oder da können eh die Gemeinden entscheiden oder Unternehmen sollen das freiwillig tun. Das machen sie eh schon, wir haben da tolle Leuchtturmprojekte. Also da gibt es ja ganz viel. Wir nennen das Verantwortungskarussell, also da wird die Verantwortung immer abgeschoben, damit man nicht selber die Person ist oder die Institution, die die Entscheidung verantworten muss. Was ja auch teilweise verständlich ist, also ich verstehe schon, dass Politik darauf aufbauen muss, auch in Wahlzyklen zu denken und bei der nächsten Wahl werde ich dann wiedergewählt oder nicht wiedergewählt. Aber ich finde es so schade, dass Politik oft zu so einer Nachfrage-Angebotspolitik dann verkommt, wo wir Umfragen machen und dann richten wir unsere Politik danach, wo ich das Gefühl habe, das ist zwar vielleicht Aufgabe der Wirtschaft, aber die Politik hat eigentlich die Aufgabe zu sagen, das sind meine Werte, das ist mein Wertesystem, so stelle ich mir eine Gesellschaft der Zukunft vor und ich schaffe Mehrheiten für meine Anliegen. Und da finde ich die Politik oft sehr feige eigentlich, die das dann nicht macht und die sich nicht hinstellt und sagt, das sind die Forderungen, die Maßnahmen, für die wir Mehrheiten schaffen wollen. Und eben, was dann aber oft nicht gemacht wird, ist zu Umfragen hinzuschauen, wo es Mehrheiten gibt, was du schon erwähnt hast, aber auch Empfehlungen von zum Beispiel Bürgerinnenräten. Auch bei denen sieht man, die werden ja immer repräsentativ ausgewählt. Also da kann man nicht sagen, ja gut, die Ökos sind irgendwie dafür. Nein, das sind Leute, die Auto fahren, Leute, die nicht Auto fahren, Leute mit viel Einkommen, wenig Einkommen, Menschen verschiedener Altersgruppen vom Land, von der Stadt drinnen. Und auch die kommen sehr, sehr oft nach mehreren Wochenenden zu sehr mutigen Maßnahmen. Also ich glaube, also da würde ich der Politik schon oft Feigheit attestieren, wenn sie das nicht umsetzt.
Ein Ereignis, das im Jahr 2024 wenig Zuversicht versprochen hat, war der Wahlsieg von Donald Trump in den USA. Er ist noch nicht im Amt, ab Jänner wird es soweit sein. Und seine Ankündigungen haben unter dem Motto Drill, Baby Drill jetzt auf wenig Zielführendes hoffen lassen. Andererseits heißt es dann auch wieder, das Wichtigste ist in Gang gebracht. Die grüne Wende, ja, die kann sich jetzt vielleicht ein bisschen verlangsamen oder verzögern, aber sie kann nicht mehr gestoppt werden. Wie siehst du das?
Also was Donald Trump wahrscheinlich tun kann, ist, sie zu bremsen. Ich glaube auch nicht, dass vieles ist schon entschieden. Man sieht, das Beispiel ist, glaube ich, auch immer Texas, also so auch sehr tief republikanische Staaten, die früher ganz viel auf fossile Brennstoffe gesetzt haben und jetzt vor allem abhängig sind eigentlich von erneuerbaren Energien und die ausbauen. Also ich glaube, da ist schon was in Gang geraten, gerade auch durch den Inflation Reduction Act von Joe Biden, wo ja sehr viel Geld auch in diese Industrien und Speichertechnologien, aber auch Wasserstoff gepumpt wurde. Aber Donald Trump verspricht jetzt nicht unbedingt, der vorwärtsgewandteste Präsident zu sein. Eher im Gegenteil. Also ist schon letztes Mal aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen, hat jetzt auch einen Energieminister mal nominiert, der Fracking-Vergangenheit hat und die Klimakrise leugnet. Und er hat als Präsident halt auch direkten Zugriff auf die Umweltagentur und kann da Umweltstandards massiv zurücksetzen. Also ich würde sagen, es hat auf jeden Fall, glaube ich, die globale Klimadiplomatie zurückgeworfen. Auch die USA ist ein großer Fördergeber oder ein großer Teil der Klimafinanzierung kommt auch aus den USA. Das heißt, das ist schon ein massiver Rückschritt. Viele sagen, möglicherweise ist die Hoffnung fürs 2-Grad-Ziel damit auch zu Ende gegangen. Ich weiß es noch nicht. Also ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren sehen, wie viel die quasi technologischen Realitäten schon angekommen sind und wie viel der Markt sich da auch schon durchgesetzt hat. Was Trump sicher kann, ist die Entwicklung zu verlangsamen.
Und dieser Wahlsieg von Trump, der ist ja jetzt vielleicht nur ein internationaler Baustein, der gemeinsam mit anderen politischen Entwicklungen anderswo darauf schließen lassen könnte, dass in Zukunft vielleicht ein bisschen weniger weitergeht. Jetzt auch die Agenda der aktuellen neuen EU-Kommission, da wird der Green Deal nicht mehr ganz so stolz und explizit vor sich hergetragen wie zuletzt. Ist die Sorge berechtigt, die manche haben, dass aktuell wird es jetzt darum gehen, bisherige klimapolitische Errungenschaften zu verteidigen? Eigentlich müssten wir das, was schon beschlossen ist, ganz aktiv umsetzen und nächste Schritte setzen.
Ja, das ist die große Herausforderung. Wir müssten eigentlich viel ambitionierter sein als in den letzten Jahren und da standen die Zeichen noch besser. Ich finde spannenderweise, also anders als in den USA und anders auch als in vielen Nationalstaaten, habe ich die EU-Wahl als sehr positiv gesehen, weil der Rechtsruck, der in vielen anderen Staaten eben vonstatten gegangen ist, dort eigentlich nicht zu sehen war, obwohl das befürchtet wurde. Das heißt, die Mehrheiten haben sich nicht groß verschoben im EU-Parlament. Ja, das stimmt, der Green Deal wird jetzt nicht mehr so genannt. Der Green Deal hat allerdings Temperaturprognosen um 1 Grad verbessert. Also man sieht gerade durch den Green Deal, dass politische Maßnahmen extrem viel bringen, gerade verbindliche Rahmenbedingungen. Wir haben die Ziele für 2030 wirklich angezogen in Europa. Die Frage ist jetzt, weil das hat eigentlich in der letzten Kommission zumindest noch große Bedeutung gehabt, wie wird das 2040er Ziel ausschauen? Da schlägt ja der Klimarat der EU-Kommission schlägt -90 bis 95% vor und die EU-Kommission hat eigentlich -90% vorgeschlagen. Das heißt, die Frage ist, wird der Clean Industrial Deal, das ist quasi so die Fortsetzung des Green Deals, dem gerecht und wird Klima überall mitgedacht? Weil ein positives Signal könnte sein, jetzt gibt es zwar keinen einzelnen Kommissar oder Vizekommissar mehr, der für Klima zuständig ist, sondern das ist in vielen Bereichen drinnen, also die Just Transition, aber auch eben die Industrietransformation etc., die haben jetzt verschiedene Verantwortlichkeiten, was gut sein kann, weil dann kann es überall mitgedacht werden, was aber auch zu einer Diffundierung der Verantwortung führen kann, wo niemand mehr dazu zuständig ist, wirklich ambitionierte Klimapolitik zu machen. Derweil würde ich sagen, schaue ich noch sehr positiv auf die EU-Kommission und bin sehr gespannt auf die Präsentation des Clean Industrial Deals, weil ich eben glaube, dass gerade wirtschafts- und industriepolitische Maßnahmen notwendig sind, wenn wir uns jetzt anschauen, eben die Elektrifizierung der Industrien, aber auch eben die Frage, wie schaut Standortpolitik der Zukunft aus, wenn wir wirklich transformieren wollen, auch die Überführung von Gebäuden und Verkehr in den ETS, also in die Bepreisung von CO2, wird spannend. Und ich glaube, da sind sehr viele große Hebel da. Die Frage ist, ob sie wirklich umgelegt werden. Aber anders als jetzt in den USA und in vielen anderen Ländern bin ich da schon positiv gespannt.
Das heißt auch die Sorge, dass vielleicht, weil das ist ja auch so eine Angst oder vielleicht auch eine Angst, die heraufbeschworen wird, dass wenn viele der großen, mächtigen Staaten innerhalb der EU ihre eigenen nationalen Klimaziele auch nicht umsetzen werden können, dass es dann so EU-weit quasi zu einem Art Sanktus kommt, dann ist es nicht so schlimm, muss man sich irgendwie, kann man sich irgendwie vielleicht billiger freikaufen? Siehst du diese Gefahr?
Die Gefahr sehe ich auf jeden Fall. Und die Frage ist ja auch, also jedes EU-Gesetz, das beschließt ja nicht die Kommission, sondern muss eben durch den Trilog. Davon ist eine Instanz ist der Rat, also die Staats- und Regierungschefs. Da wird vieles nicht so einfach sein wie in der letzten Periode. Ich glaube allerdings, dass gerade durch den Green Deal wirklich sehr, sehr viel Verbindlichkeit da Einzug gehalten hat und sehr viele Staaten sich, glaube ich, auch wirklich darauf eingestellt haben. Die Frage der Aufwässerung, also ich finde es noch, also was sehr spannend wird, weil in der nächsten Periode wird das die große Frage sein, die 2030er Ziele, also das ist jetzt nicht mehr so weit hin. Da wird spannend, was passiert, wenn eben viele Länder ihre Ziele nicht erreichen, weil zuerst war ja die Idee eines Zertifikatehandels, also die Länder, die die Ziele übererfüllen, verkaufen den Ländern, die die Ziele nicht erfüllt haben, die Zertifikate und dadurch ergibt sich ein Preis und quasi insgesamt wird es aber ausgeglichen. Da ist jetzt die große Frage, passiert das überhaupt? Wie viele Länder werden ihre Ziele übererfüllen? Wahrscheinlich relativ wenige. Und da wird sich auch wieder die EU-Kommission, glaube ich, beweisen müssen, ob sie Klimaziele ernst nehmen oder nicht, wie sie da rauskommen aus diesem Dilemma.
Es wird auf jeden Fall spannend, vielleicht nicht alles gleich im kommenden Jahr sich weisen. Wenn wir schon bei den Klimazielen sind, vorhin hast du schon die Weltklimakonferenz erwähnt, die ja gerade erst war und wo wirklich vieles hätte besser laufen können. Das Ergebnis ist ganz einfach gesagt zu wenig. Ich habe letztens hier in diesem Studio mit Kollegen diskutiert, ob es eine Lösungsvariante wäre, dass es zusätzlich zur Weltklimakonferenz noch andere Formate bräuchte, also etwa auf G20-Ebene, die ja für einen großen Anteil der Emissionen verantwortlich sind. Und wenn sich diese Staaten quasi zusammenraufen würden, dann könnte da auch schon ein ordentlicher Schritt passieren. Wie siehst du das?
Gerade der UN-Prozess, der ist, glaube ich, schon sehr wichtig an sich, weil sich dann einmal im Jahr zumindest fast alle Länder der Welt mit Klima auseinandersetzen müssen. Also das ist nicht nichts. Nur dadurch, dass das Endprodukt halt konsensfähig sein muss, können Staaten, Einzelstaaten auch manchmal sehr viel Macht ausüben und dann eben sehr ambitionierte Maßnahmen oder eben zumindest ein Abschlussdokument vereiteln, wie wir es jetzt über mehrere Jahre gesehen haben. Ich glaube jetzt gerade eben mit der Wahl von Donald Trump muss es eine neue Art der Klimadiplomatie geben, eine viel ambitioniertere, vorwärtsgewandte High Ambition Coalition oder wie auch immer sie sich dann nennen will. Da wäre zum Beispiel Keir Starmer, glaube ich, ein guter Anwärter, aber auch eben Lula hat das auf die Agenda des G20-Gipfels gesetzt. Also Brasilien will da auch große Schritte machen. Und ich denke, dass genau solche Formate von Ländern, die für einen großen Teil der Emissionen zuständig sind und die da Leadership beweisen, dass das eigentlich die große Hoffnung sein könnte in den nächsten, im nächsten Jahr, aber auch in den nächsten 5 Jahren, weil ja eben sehr viele Entwicklungen in die falsche Richtung zeigen. Und da wissen wir aus allen, auch politikwissenschaftlich wissen wir da einfach, dass wenn es eine kritische Masse an Staaten geben, die das weiterführen, auch sehr viele nachziehen werden. Weil zum Beispiel gerade auch als Europa haben wir ja zum Beispiel sehr viel über unsere Grenzen hinausgehenden Möglichkeiten mit Lieferkettengesetzen. Aber auch eben, wir sind für 16% der Nicht-EU-Entwaldung zuständig. Das heißt, wir haben da große Hebel, die über unsere Grenzen hinausgehen. Und wenn das mehrere Länder so sehen, dann entwickelt sich auch ein System, das danach handelt.
Ein bisschen weg von der internationalen Klimapolitik. Aktuell oder in den letzten Monaten oder vielleicht auch sogar schon Jahren ist auch immer wieder der Klimaprotestbewegung so eine Art Krise zugeschrieben worden. Also wir erinnern uns damals, 2018, 2019, da hat diese neue Protestbewegung irgendwie das Klima zum Thema Nummer eins gemacht, hat Wahlen mitentschieden und eigentlich viele der Maßnahmen und Beschlüsse, die dann darauf gefolgt sind, eigentlich so in den Gang gebracht. In Österreich hat die letzte Generation heuer beispielsweise angekündigt, ihre Proteste zu beenden. Du kommst ja selber ursprünglich eigentlich aus dieser Klimaprotestbewegung. Wie siehst du diese Entwicklung?
Was sich auf jeden Fall gezeigt hat, also 2018 und 2019 waren ja Riesenaufschwungjahre der Klimabewegung. Da sind auch viele Menschen aktiv auf die Straße gegangen. Das hat so viel verändert und eben gerade wenn wir uns über politische Macht unterhalten, ich glaube, ein Green Deal auf EU-Ebene wurde auch nur deswegen möglich, weil so viele Menschen aufgestanden sind, weil das Thema dort lag, weil Medien darüber berichtet haben. Und das ist jetzt auf jeden Fall anders geworden. Also gerade durch auch die Themenkonjunkturen, die wir haben, durch die Themen, die jetzt gerade vorherrschend sind, das ist nicht mehr Klima, das haben wir vorher schon besprochen, sind die Zahlen auf den Protesten eingebrochen, gehen viel weniger Menschen aktiv auf die Straße. Ich glaube eben nicht unbedingt, weil weniger Leute interessiert daran sind, aber weil es weniger unmittelbar dringlich wirkt. Also die Teuerung hat einfach eine viel unmittelbarere Dringlichkeit für viele Menschen entwickelt. Und ich glaube, die große Frage der Klimabewegung ist entweder, ob sich neue Arten des Protestes finden, die wieder zu einem Mobilisierungseffekt führen, oder ob man ganz andere Werkzeuge in die Hand nehmen muss, also ob Massenproteste vielleicht gar nicht mehr der beste Weg sind, sondern weiß ich nicht, Aktionen, die besonders viel emotionalisieren, Bilder kreieren und da vor allem vielleicht auch nicht auf die Menschen ausgerichtet sind, die sich dann im Straßenverkehr ärgern. Also auch das ist ja eine berechtigte Fragestellung. Ist das der richtige Weg? Weiß ich übrigens nicht. Aber eben Bilder zu kreieren, zu emotionalisieren oder, und das ist die große neue Frage, finde ich, die aufgeht, viele Protestbewegungen, also gerade Fridays for Future hat ja irrsinnig lange existiert oder existiert ja heute noch. Und gerade im Vergleich zu anderen Protestbewegungen, jetzt wenn wir uns das geschichtlich anschauen, haben Protestbewegungen eigentlich eine nicht so lange Halbwertszeit. Also die kommen meistens auf, werden groß und werden dann wieder nach hoffentlich umgesetztem Anliegen werden sie dann auch wieder kleiner und eben verlieren sich. Also ich glaube, Protestbewegungen sind auch eigentlich nicht dazu gemacht, dass sie 5 Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre überdauern. Das heißt, die andere Frage, die ich mir jetzt stelle, hat dieses Jahr 2018 und 2019 genug gebracht, dass das Thema jetzt angekommen ist? Also ich habe es vorher mit den Institutionen schon angesprochen, reicht das quasi, dass jetzt ganz viele Menschen in die Institutionen wandern, sich dort damit auseinandersetzen, dass Leute angestellt wurden, dass wir die ersten Gesetze haben etc.? Reicht das, um den Hebel umzulegen? Und wenn nicht, was braucht es dann und welche Art von Protestformen braucht es? Und darauf habe ich keine Antwort. Ich glaube, die Krise, die stimmt. Es braucht auf jeden Fall weiterhin Mobilisierung, wie die ausschaut, weiß ich nicht.
Kommen wir zu den Koalitionsverhandlungen, die aktuell laufen. Also schon ein bisschen ein Blick nach vorne. Nicht nur, was die Klimapolitik anbelangt, aber gerade auch, was die Klimapolitik anbelangt, kommen da von allen Seiten Wünsche. Von der Wirtschaft kommen Wünsche, von den NGOs kommen Wünsche, die alle widersprechen sich. Da wird natürlich jetzt die Chance genutzt, die eigenen Anliegen zu platzieren. Also egal, welche Politik dann kommt, sie wird im Zeichen eines vermutlich strengen Sparkurses stehen. Jetzt ist es so, dass gerade effektive, treffsichere und im besten Fall eben auch sozial gerechte Klimamaßnahmen ganz oft mit dem Griff ins Börsel verbunden sind. Also du hast es vorhin auch schon gesagt, ETS2 wird kommen, soziale Abfederung, die kostet etwas. Wie kann es gelingen, wenn das jetzt die Situation klar so ist, zu sparen und gleichzeitig nicht bei der sozialen Verträglichkeit zu sparen?
Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung, wenn wir uns das nochmal anschauen. Österreich hat ja eben EU-weit festgelegte Klimaziele. Also wir müssen unsere Emissionen bis 2030 um 48% reduzieren. Die Regierung, die jetzt kommt, ist die letzte, die die Weichen in diese Richtung stellen kann. Wir haben vorher auch schon gesagt, bei Nicht-Einhaltung unserer Klimaziele sind vermutlich Strafzahlungen oder Ausgleichszahlungen fällig. Also auch das sind Kosten, die auf den Staat zukommen und mit denen das Finanzministerium schon effektiv rechnet. Das heißt, im besten Fall können wir die, je nach Berechnung, 4,7 Milliarden oder so, schon vorher ausgeben für effektiven Klimaschutz im Land und das fließt nicht irgendwann 2030 ab. Und ich glaube, was jetzt klug passieren muss, ist zu schauen, wo haben wir Investitionsnotwendigkeiten, weil wir sonst eben zum Beispiel die Energiepreise nicht stabilisieren können, also Ausbau von erneuerbaren Energien, Netzinfrastruktur, aber auch gerade Speichertechnologien, damit wir eben die Fluktuation von Erneuerbaren gut ausgleichen können über die Zeit, aber auch über die Jahreszeiten. Das sind Investitionen, die sich aber auch langfristig lohnen. Ich glaube, da sollte der Staat auf jeden Fall nicht zurückschrauben. Und die Frage ist, wo kann man dann sparen? Und da finde ich es immer gut zu schauen, wo kriegt man quasi doppelte Dividenden raus? Und wir haben uns beim Kontextinstitut angeschaut, wie ist das denn mit den klimaschädigenden Subventionen? Weil laut WIFO geben wir jedes Jahr rund um die bis zu 5,7 Milliarden für klimaschädigende Förderungen aus. Also fördern eigentlich das Falsche, unter Anführungszeichen. Und anhand von drei dieser Subventionen, Dieselprivileg, Dienstwagenprivileg und Pendlerförderung, haben wir uns angeschaut, wie könnte man die reformieren, damit eben die ökologische Zielführung geleistet wird, aber auch sozial geschaut wird, dass da nicht die Leute zurückgelassen werden, die eh schon am wenigsten im Börsel haben. Und da kommt raus, dass man tatsächlich effektiv über 1 Milliarde sparen kann, wenn man nur diese drei Subventionen sich anschaut, jährlich, was dann jetzt nicht wenig ist. Und auf der anderen Seite aber gleichzeitig Umwegrentabilitäten hat, wie zum Beispiel, dass dann, wenn wir die Pendlerförderung zum Beispiel dort, wo Öffis existieren, wirklich an den Besitz eines Jahrestickets koppeln oder ein Jahresticket dafür hergeben, dass dann natürlich mehr Leute auf die Öffis umsteigen, dort, wo sie existieren. Aber auch zum Beispiel statt einem Dienstwagenprivileg auch Mobilitätsbudgets in Unternehmen zu fördern, damit das allen zugutekommt und nicht nur denen, die halt einen Anspruch auf einen Dienstwagen hätten. Diese Sachen, die muss man sich ganz genau anschauen, auch bei der Diskussion, bei jeder Diskussion der Maßnahmen eigentlich, wo könnte man ökologische Potenziale heben, wo fällt man sozial nicht quasi hinter die Ziele zurück, aber auch, wie kann man ökonomisch einsparen, und da sind, glaube ich, klimaschädigende Subventionen so eine Win-Win-Situation.
Mhm. Weil wir jetzt schon ein bisschen in die Zukunft hoffnungsvoll blicken, es sind hier schon ganz viele auch Ziele gefallen, also wir 2025 ist so ein Jahr, dann 2030, 2040, bis dahin will ja Österreich klimaneutral sein, dann 2050 und so weiter. Das wirkt alles zwar immer noch weit weg, es rückt aber auch alles jedes Jahr näher. Was muss denn 2025 auf jeden Fall passieren, damit all diese Ziele auch tatsächlich Realität werden können?
In Österreich braucht es auf jeden Fall, glaube ich, ungefähr so 5 Bereiche, wo Maßnahmen gesetzt werden sollten. Das eine sind eben Abschaffung klimaschädigender Subventionen, das habe ich schon erwähnt, aber auch einen wirklich guten Zielpfad für den Ausstieg aus Öl und Gas in Heizungen. Also wir haben noch immer 900.000 Gasheizungen und ungefähr 500.000 Ölheizungen in Österreich. Wenn wir da 2040 klimaneutral werden wollen, dann müssen wir aus denen raus. Das Gute ist, auch das kann eine Win-Win-Situation sein, weil einerseits werden wir unabhängiger von Öl- und Gas produzierenden Ländern. Andererseits sind solche Technologien wie Wärmepumpen auch Dinge, die wir in Europa tatsächlich produzieren. Und Sanierungsmaßnahmen können auch der Bauwirtschaft wieder helfen, Leerstandnutzung etc. Dann neben eben Ausstieg aus Öl und Gas in der Raumwärme ist die ganze Frage der Elektrifizierung von der Industrie. Viele Industrieunternehmen haben heute schon einen Plan, wie sie 2040 oder 2050 klimaneutral werden wollen. Und da ist es wirklich ganz enorm wichtig, das zu unterstützen und zu schauen, dass genug Erneuerbare dafür vorhanden sind, aber eben auch, dass die Technologien vorhanden sind, damit sehr viele dieser Bereiche elektrifiziert werden können. Und eben damit einhergehend ist es wahrscheinlich auch zentral zu schauen, wo kann Österreich, aber auch wo kann Europa bei Zukunftstechnologien führend werden. Wärmepumpen habe ich schon angesprochen, aber auch im Recycling sind wir wahnsinnig gut. Also das heißt auch, die strategische Abhängigkeit zum Beispiel von seltenen Erden zu reduzieren etc., weil wir vor Ort eben gut recyceln können und dieses Material auch wieder nutzen können. Das sind so grob die Zielrichtungen, glaube ich, die wir eingehen müssen. Und dann gibt es das ganz große Thema Verkehr und Mobilität. Das ist ja etwas, wo das Sorgenkind der Emissionen quasi, wo wir seit 1990 unsere Treibhausgasemissionen weit gesteigert haben. Und da hilft einerseits eben der Abbau klimaschädigender Subventionen, weil die beziehen sich sehr oft auf den Verkehr, aber eben auch Andenken von Lkw-Mautsystemen, die auf CO2-Emissionen bezogen sind, aber auch infrastrukturelle Maßnahmen wie eben Ausbau von öffentlichem Verkehr und eben zur Verfügungstellung von zum Beispiel Öffi-Tickets dort, wo es notwendig ist oder dort, wo man auch wirklich auf Öffis umsteigen kann.
Also auch eine lange Wunschliste. Schauen wir mal, was davon in Erfüllung gehen wird. Weil ich normalerweise hier im Haus auch einen Klimapodcast hoste, der immer mit einem Mutmacher endet, muss ich auch dir zum Abschluss die Frage stellen nach deinem persönlichen Klimamutmacher fürs Jahr 2025. Was gibt dir Hoffnung, dass 2025 ein gutes Jahr fürs Klima wird?
Dass ich immer öfter die Rückmeldung bekomme, dass Sachen schon außer Frage stehen. Also unlängst habe ich mit einem Immobilienkonzern geredet, die vermieten und erneuern Immobilien. Und die haben gesagt, naja, also wir sind uns sicher, dass 2040 niemand mehr mit einem fossilen System mieten wird. Also wenn du eine Gasheizung oder eine Ölheizung hast, das werden einfach Werte sein, die wir abschreiben müssen. Das heißt, wir müssen eigentlich bis dorthin sanieren, weil das wird niemand mehr mieten oder es wird so eine Substandardwohnung sein wie früher das Klo am Gang. Aber auch in vielen anderen Bereichen habe ich das Gefühl, wird schon sehr, sehr viel außer Frage gestellt. Das kommt oft im politischen Diskurs gar nicht an, dass da sehr viele Unternehmen schon reagieren, aber auch eben Gemeinden umstellen und sagen, ja, wir gründen jetzt eine Energiegemeinschaft, das geht eh jetzt locker. Wir bauen unsere Photovoltaikkapazitäten aus. Also ich höre immer öfter, dass Sachen, die zwar politisch noch debattiert werden, dann on the ground oder im Unternehmen schon außer Frage stehen. Und das macht mir richtig viel Mut. Und ich hoffe, es sitzen so mutige Menschen überall an kleinen Stellschrauben und schrauben nächstes Jahr weiter, damit da was vorangeht und wir im besten Fall eben Schritte weiterkommen.
Das ist ein großer Wunsch. Dem schließe ich mich an. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch.
Danke für die Einladung.
So viel also zu einem durchwachsenen Jahr, was Klimapolitik anbelangt. Klar ist, zu tun gibt es genug. Das Thema wird uns also auch weiterhin begleiten. Im fünften Teil unserer Serie sind morgen die Schauspielerinnen Verena Altenberger und Mavi Hörbiger bei meiner Kollegin Anna Wallner zu Gast. Sie versuchen sich an einem feministischen Jahresrückblick. Alle Folgen dieser Serie finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich auf diepresse.com. Für heute sage ich jedenfalls danke fürs Mitdabeisein und wünsche Ihnen einen ruhigen und angenehmen Jahresausklang. Wir hören uns dann 2025 wieder. Ich freue mich schon.
War da was? Gespräche zum Jahresende.